Ja, schön, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, hat jemand von euch schon mal von uns gehört, vom Bündnis für analoge Achtsamkeit, die wir diesen Vortrag jetzt veranstalten? Genau, wir sind ein Bündnis in Tübingen. Uns gibt es jetzt mittlerweile seit November 2022. Und wir treffen uns wöchentlich im Johann Gottlieb Fichte Haus, um ja, uns zu beschäftigen mit einer Art, würde ich sagen, Gegenmodell zu der Art, wie wir Digitalisierung aktuell gesellschaftlich angehen, also gerade gegen diese Algorithmisierung des Sozialen und auch teilweise dadurch Entfremdung des Sozialen. Wir lehnen digitale Technologie nicht prinzipiell ab. Und wir sehen deshalb auch hier, gerade im Chaos Computer Club und der Veranstaltung hier, auch Verbündete, weil wir oft das Gefühl haben, dass gerade Menschen, die aus dem Informatikbereich kommen oder auch insgesamt aus dem technischen Bereich kommen, ja, eine Art Zugang dazu haben oder auch die Schattenseiten davon oft ja, sehr eingehend auch reflektieren. Und ja, gerade dieser Freiheitsbegriff ist, denke ich, auch was, was uns eint. Wobei, ja, vielleicht sind wir teilweise von unserem Herzen, wir sind vielleicht nicht unbedingt Technik-Enthusiasten, sondern manchmal eher Skeptiker. Vielleicht kommt das auch ein bisschen durch jetzt bei diesem Vortrag. Genau, aber das kurz als Hintergrund unserer Initiative. Genau, und ich möchte heute auf einen Aspekt digitaler bzw. analoger Freiheit eingehen, der mir sehr am Herzen liegt, die Frage nach Zukunft und Vergangenheit. Also wie wir, es kommt oft die Argumentation, dass sozusagen digital die Zukunft ist. Und genau, und diese Argumentation möchte ich mit dem etwas versuchen zu reflektieren. Und ein Argument, das uns insgesamt als Bündnis sehr oft entgegenschlägt, ist, dass digitale Technologie die Zukunft sei und man sich dem nicht entziehen kann. Und bei diesem, also neben dem Inhalt, schwingt da manchmal so ein gewisser Vorwurf mit, dass unsere Sichtweise zum Beispiel in mancherlei Hinsicht, also im Bildungsbereich skeptisch zu sein, ob jetzt, also manche Sichtweisen sind sicherlich sehr gut oder manche, also digitale Technologie ist sehr hilfreich, aber sozusagen die Reflexion, wo jetzt analog und wo digital sinnvoll ist, wird oft, oder ich habe teilweise die Erfahrung gemacht, dass unsere Kritik da die Reaktion uns entgegenschlägt, das heißt, es ist sowieso die Zukunft und dem kann man sich gar nicht entziehen. Oder das war auch schon bei der Eisenbahn so, dass Menschen Angst hatten, aber man kann sich vor den technischen Entwicklungen nicht entziehen. Und ich persönlich habe eine gewisse, ja, ich habe mit dieser Sichtweise, ich glaube, die Argumentation, die ich am wenigsten gerne höre, auch wenn sie teilweise auch inhaltliche Stärken hat, aber großteils finde ich diese Argumentation sehr schwach, denn ihr liegt die Annahme zugrunde, dass technologischer Fortschritt soziale, menschliche Entwicklungen bestimmen soll und Fortschritt wird so als technologisches, materielles Wachstum definiert und nicht als geistiges Wachstum. Und der Zeitgeist wird so zum Maßstab, an dem man sich orientieren soll. Und ich finde, wir sollten uns nicht anmaßen zu wissen, was die Zukunft ist und was nicht. Und warum wird digital so oft mit fortschrittlich gleichgesetzt, auch wenn es in manchen Bereichen fortschrittlich sein kann. In manchen Bereichen kann aber meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach auch das Analoge fortschrittlich sein. Ich finde, auch dadurch wird ein unfreies Bild vom Menschen oder von der Menschheit gezeichnet. Denn wenn wir als Menschen nicht darüber diskutieren, welche technische Entwicklung Sinn macht und welche nicht, dann bedeutet das, dass die Technik uns im Griff hat und nicht andersrum. Mit einer gewissen Genugtuung habe ich teilweise, also sage ich jetzt ehrlich, das ist ein bisschen auch überspitzt, die Entwicklung beobachtet, dass einige Länder, die man vorher gelobt hat, zum Beispiel bei manchen Dingen im Bildungsbereich, was Digitalisierung angeht, jetzt wieder auch manche Dinge zurückgestellt haben und zum Beispiel, weil haptische Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen sich verschlechtert haben oder auch die Konzentration dadurch, dass eben durch den Zugang am Internet auch viele Ablenkungen verfügbar waren. Genau, und in diesem Redebeitrag soll es um das Verhältnis Menschheit und Technik gehen und vor allem um die Frage nach der Zukunft. Ich gebe zu, es war, genau, vielleicht in mancherlei Hinsicht schwingt da bei mir auch eine emotionale Komponente mit dieser Argumentation mit, weil ich schon so oft mich irgendwie oder wir uns so oft damit in Berührung gesehen haben. Ich würde, genau, daher möchten wir euch gleich mitnehmen in eine kurze Zeitreise, bei der ihr Zeuge eines Interviews mit einem Wissenschaftler aus dem Jahre 2125 werden könnt. Zuvor möchte ich aber noch einen kleinen Blick auf die Vergangenheit werfen, ins Jahr 1927. Hier hat ein gewisser Hermann Hesse im Steppenwolf folgende Prophezeiung verfasst. Ich sagte ihr, die Allgegenwart aller Kräfte und Taten sei den alten Indern sehr wohl bekannt gewesen und die Technik habe lediglich ein kleines Stück dieser Tatsache dadurch ins allgemeine Bewusstsein gebracht, dass sie dafür nämlich für die Tonwellen einen vorerst noch grauenhaft unvollkommenen Empfänger und Sender konstruiert habe. Die Hauptsache jener alten Erkenntnis, die Unwirklichkeit der Zeit, sei bisher von der Technik noch nicht bemerkt worden, schließlich werde aber natürlich auch sie entdeckt und den geschäftigen Ingenieuren in die Finger geraten. Man werde vielleicht schon sehr bald entdecken, dass nicht nur gegenwärtige, augenblickliche Bilder und Geschehnisse uns beständig umfluten, so wie die Musik aus Paris und Berlin jetzt in Frankfurt oder Zürich hörbar gemacht wird, sondern dass alles je Geschehene ganz ebenso registriert und vorhanden sei und dass wir wohl eines Tages mit oder ohne Draht, mit oder ohne störende Nebengeräusche den König Salomo und den Walter von der Vogelweide werden sprechen hören. Und dass dies alles, ebenso wie heute die Anfänge des Radios, den Menschen nur dazu dienen werde, von sich und ihrem Ziele wegzufliehen und sich mit einem immer dichteren Netz von Zerstreuung und Nutzlosem beschäftigt sein zu umgeben. Das finde ich auf jeden Fall sehr krass von vor 100 Jahren. Genau, zum Glück sind wir nicht auf prophetische Hesses angewiesen, sondern haben eine Zeitmaschine in diesem Raum installiert, mit der wir nun ins Jahr 2125 reisen und die Freude haben, Herr Professor Per Klatten zu begrüßen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Einen Applaus für Herr Dr. Klatten. Professor Klatten ist geboren 2089. Forscht und lehrt an der Universität Tübingen und befasst sich schwerpunktmäßig mit gesellschaftlichen Veränderungen durch die aufkommende Digitalisierung im frühen 21. Jahrhundert. In seinem neuen Buch Digitale Pubertät und die Sinnkrise der Postmoderne gibt er einen lebensnahen und zugleich erschreckenden Einblick in das Leben von vor 100 Jahren. Wir haben mit dem Historiker über das Lebensgefühl der damaligen Zeit in Deutschland und Europa gesprochen. Herr Professor Klatten, was meinen Sie damit, wenn Sie in Ihrem Buch von digitaler Pubertät sprechen?
Nun, das erste klassische Smartphone kam ja 2007 auf den Markt. In den frühen 20er Jahren des letzten Jahrhunderts war die Menschheit im Ursprung mit dieser Technologie, somit kann man sagen, in einem pubertären Alter. Die typischen Eigenschaften des Jugendalters, zum Beispiel hohe Experimentierfreude bei gleichzeitig starker Risikobereitschaft, sind im Umgang mit digitalen Medien in dieser Zeit unschwer zu beobachten. Natürlich ist dieser Vergleich nicht wissenschaftlich, sondern stilistisch gewählt.
Sie schreiben, die 20er Jahre sind für HistorikerInnen eher ein unbeliebtes Beschäftigungsfeld. Warum ist es bei Ihnen anders?
Nicht die 20er Jahre generell, sondern der Blick auf das gesellschaftliche Leben dieser Zeit ist bei KollegInnen unbeliebt. Der Fokus liegt in der wissenschaftlichen Betrachtung eher bei konkreten Ereignissen wie der Corona-Pandemie oder dem Russland-Ukraine-Krieg. Gesellschaftlich wird, wenn überhaupt, die Klimabewegung fokussiert. In der Zeit davor und danach ist das anders. Von 1990 bis 2015 spricht man von der glanzvollen Zeit des Friedens und der Stabilität. In der Mitte des 21. Jahrhunderts werden dann die Unruhen infolge der Ressourcenkriege sowie materielle Verarmung thematisiert. Die Zeit dazwischen wird meiner Meinung nach aus zwei Gründen vernachlässigt. Der erste ist, dass sich sehr viel gesellschaftliches Leben digital abgespielt hat. Dadurch lassen sich politische Bewegungen sehr leicht durch Daten auswerten, wodurch sich manche meiner eher geisteswissenschaftlich ausgerichteten Kollegen gelangweilt fühlen. Es mangelt dabei aber oft an konkreten Handlungen im realen Leben und der tatsächlichen Lebensgefühl lässt sich schwer greifen von der Zeit. Der zweite ist, dass diese Zeit von großer Widersprüchlichkeit geprägt ist. Es gibt einen gesamtgesellschaftlich noch immer hohen wirtschaftlichen Wohlstand bei gleichzeitig starker, wenn man so sagen will, psychischer Verarmung, aus Angst vor apokalyptischen Szenarien durch Krieg und Klimawandel und durch die psychische Ausbeutung der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie. Gerade das macht es aber, um Ihre Frage zu beantworten, für mich so interessant, mich mit dem Lebensgefühl jener Menschen zu beschäftigen.
Wie drückt sich diese psychische Verarmung, wie Sie es nennen, denn konkret aus?
Ja, also mit Aufmerksamkeitsökonomie ist die Ausbeutung der menschlichen Aufmerksamkeit zu kommerziellen Zwecken gemeint. Ich möchte Ihnen Beispiele geben. Studien aus dieser Zeit weisen darauf hin, dass sich Eltern durchschnittlich mehr Zeit mit ihrem Smartphone beschäftigt haben als mit ihren eigenen Kindern, weil ihre Aufmerksamkeit derart gefesselt wurde. Die durchschnittliche gesellschaftliche Bildschirmzeit betrug über 10 Stunden pro Tag, also mehr als die Hälfte der Wachzeit. Und auch wie die Zeit hinter Bildschirm verbracht wurde, ist aus heutiger Sicht erschreckend. Als typische Beschäftigung galt es beispielsweise, beliebig lange auf Apps durch einen Algorithmus ausgewählte Bilder oder Kurzvideos von Menschen anzusehen, die man teilweise nicht einmal kannte. Junge Menschen verbrachten einen Großteil ihrer Zeit auf eine solche Weise. Die kostenlosen Online-Angebote, meist in Form von Apps, waren so konzipiert, dass die Menschen möglichst stark abhängig gemacht wurden, damit sie möglichst viel Zeit mit der App verbringen. Die persönlichen Daten wurden dabei so an Konzerne verkauft, dass personalisierte Produkte an Mann und Frau gebracht werden konnten. Es gab dabei so gut wie keinen staatlichen Kinder- und Jugendschutz. Schon im Alter von 10 Jahren hatten die allermeisten Kinder ein Smartphone und wurden systematisch psychisch ausgebeutet und abhängig gemacht. Die Online-Angebote, die nach einem solchen Mechanismus funktionieren, wurden in fast allen Lebensbereichen eingesetzt. Die Partnersuche verlagerte sich beispielsweise auf Apps, durch die man in Sekundenschnelle Bilder von potenziellen PartnerInnen für geeignet oder ungeeignet bewerten konnte. Bewerteten sich die Personen positiv, konnte man sich gegenseitig Textnachrichten zuschicken.
Welche Folgen hatten diese digitalen Veränderungen?
Nun, die Nutzung der digitalen Angebote führte zwar kurzfristig zu einer Befriedigung durch einen erhöhten Dopaminausschuss, langfristig aber stellte sich ein Gefühl der Rastlosigkeit und Leere ein. Gerade im Kindes- und Jugendalter gab es einen massiven Anstieg an Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen. Ob sie jetzt natürlich nur äußerlich darauf zu führen ist, ist eine andere Frage, aber es kam teils zu monatelangen Wartezeiten auf Plätze in psychiatrischen Kliniken. Auch die Gestaltung von Beziehungen verlagerte sich ins Digitale. Die Zeit persönlicher Treffen wurde massiv reduziert und auch wenn sich junge Menschen persönlich getroffen haben, waren diese Treffen meist von Medienkonsum begleitet. Dadurch kam es beispielsweise zu einer Abnahme von Körperkontakt und sexuellen Beziehungen. Es ist nicht übertrieben, hier von einer Massenvereinsamung junger Menschen zu sprechen.
Waren ältere Menschen davon nicht betroffen?
In Bezug auf die digitale Aufmerksamkeitsökonomie in den 20ern nicht so stark wie junge Personen, was vor allem daran lag, dass sie eine Welt ohne digitale Medien noch kannten und der Umgang mit der Technologie somit ein anderer war. Gerade bei älteren Menschen zeigten sich durch die Nutzung der Technologie eher Vorteile, wie beispielsweise die Steigerung der geistigen Flexibilität. Ältere Menschen hatten eher das Problem, zunehmend gesellschaftlich ausgeschlossen zu sein, wenn sie kein Smartphone besaßen oder sich mit der Technologie überhaupt nicht auskannten.
Gilt das, was Sie beschreiben, nur für die 20er Jahre oder auch noch später?
In den 10er Jahren würde ich so den Beginn der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie in dem Maßstab verorten und in den 20ern sowie in den frühen 30ern den Höhepunkt. Bis weit in die Mitte des 21. Jahrhunderts aber blieben die Mechanismen der Online-Angebote legal und hatten gesellschaftlich einen enormen Einfluss. Das Problem hat sich allerdings verlagert. Bei privilegierten Gesellschaftsschichten war das Problembewusstsein gestiegen und es galt als hip, analog Zeit ohne digitale Medien verbringen zu können. Bei Menschen mit geringerem sozialen, kulturellem Status oder materialen Kapital verschlimmerten sich die Probleme aber teilweise. In den 30ern und 40er Jahren, als die Generation, die schon im frühen Kindesalter Smartphones ausgesetzt war, selbst zu Eltern wurden, kam es in den unteren Gesellschaftsschichten zu einer Disruption von Familienstrukturen, was sich unter anderem in einem gewaltigen Anstieg an stationärer Unterbringung von Kindern und Jugendlichen zeigte. Insgesamt kann man aber feststellen, dass die Generation von Kindern, die etwa zwischen 2000 und 2030 geboren sind, durch ihre Aufmerksamkeitsökonomie am meisten Schaden erlitten haben.
Wie konnte es dazu kommen, dass politisch wie auch gesellschaftlich so lange nichts dagegen unternommen wurde? Mangelte es an Informationen über die Folgen der Entwicklung?
Nicht unbedingt. Politik und Konzernen der jeweiligen Zeit lagen Studien darüber vor, dass junge Menschen durch die Algorithmen der digitalen Großkonzerne und den Inhalten, die sie in den Apps zu sehen bekamen, einem deutlich höheren Risiko von zum Beispiel Essstörungen ausgesetzt waren, die bekanntlich zum Tode führen können, oder auch Depressionen, die zum Suizid führen können. Sprich, man wusste, dass gerade psychisch vulnerable Menschen durch die Nutzung solcher Angebote indirekt sogar sterben konnten. Das hat man billigend in Kauf genommen. Wie drastisch die Folgen gesellschaftlich und später auch ökonomisch dann wirklich gewesen sind, war zu dieser Zeit aber noch nicht absehbar. Die Gründe für diese Entwicklung waren vielschichtig. Wir haben es in der Postmoderne mit einer erheblichen Sinnkrise der Menschen hierzulande zu tun. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war von einem stetigen Wirtschaftswachstum geprägt, und nach dem Kalten Krieg lebten weitere Teile der Gesellschaften Stabilität, Wohlstand und Frieden. Die meisten Menschen konnten ihrem individuellen Leben recht ungestört von politischen Einflüssen nachgehen, auch wenn ein hoher Leistungsdruck herrschte. Dieses Gefühl bekam langsam Risse und den immer spürbar werdenden Klimawandel, die Corona-Pandemie und den Russland-Ukraine-Krieg. Begleitet wurde dies durch ein gesellschaftliches Empfinden, dass alles den Bach runtergehe. Man habe lange in Saus und Braus gelebt, und nun bekomme man durch den Klimawandel und sich rasch ausbreitende Viren in einer globalisierten Welt die Quittung für den zuvor erlebten Aufschwung. In gesellschaftlichen Bewegungen stand die Abwehr von Katastrophen und nicht eine positive Zukunftsutopie im Vordergrund. Konservative hatten das Gefühl, ihre Identität und Heimat beraubt zu werden, und machten hierfür beispielsweise Geflüchtete verantwortlich, oder Linke, welche sich um ihren wohlverdienten Besitz bringen wollten. Auch linke Bewegungen, die in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts noch die Hoffnung auf eine rosige, vom Kapitalismus befreite Zukunft als reale Perspektive betrachteten, konzentrierten sich nun auf das Verhindern einer Klimakatastrophe sowie auf Kulturkampf gegen wachsende faschistische und antifeministische Strömungen. Paradoxerweise aber war der materielle Wohlstand auch in den 20er Jahren verglichen mit dem heutigen Standards nach wie vor sehr, sehr hoch. Und das Wirtschaftswachstum stagnierte zwar, sank aber noch nicht. Ich sage damit nicht, dass es keine Armut gab, aber es gab weiterhin eine breite Mittelschicht, die über viel Besitz verfügte. Es bestand somit eine große, durchaus reale Angst vor Wohlstandsverlust, Umweltkatastrophen und Krieg. Dazu gab es kaum einen positiven, optimistischen Blick in die Zukunft. Die Digitalisierung war für viele Menschen daher ein Hoffnungsschimmer. Es war auch eine Möglichkeit, das bröckelnde Bild stetigen Fortschritts und materiellen Wachstums aufrechtzuerhalten. Es bestand die Vorstellung, durch die Technologie die Menschheit optimieren zu können. Dies ging in transhumanistischen Vorstellungen sogar so weit, dass der Glaube bestand, durch die Technik könne man sein Bewusstsein digital speichern und dadurch ewig leben. Der Einsatz digitaler Technologie wurde gesellschaftlich fast durchweg als positiv betrachtet, aber im Vergleich zu heute wurde die Technik völlig anders eingesetzt. Es wurde nicht der wirkliche gesellschaftliche Nutzen dahinter bewertet. Außerdem verstärkten die durch den massiven Medienkonsum bedingte Entfremdung und Entkörperlichung vom Leben wiederum die Technologie-Euphorie, da man sich in der Annahme bestätigt sah, dass alles durch Algorithmen erfasst werden könne.
Welchen Einflüssen verdanken wir es, die Aufmerksamkeitsökonomie heute überwunden zu haben?
Auch das hat vielschichtige Gründe. Durch häufigere Umweltkatastrophen infolge des Klimawandels, wie beispielsweise die große Flutkatastrophe um 2054 oder Jahrtausenddürre um 2057, sowie durch die weltweiten Ressourcenkriege in den 50er und 60er Jahren und die hieraus folgenden Migrationsbewegungen, trat ein deutlicher Wohlstandsverlust ein. Dieser Wohlstandsverlust verringerte allerdings auch die beschriebene Entfremdung und Entkörperlichung der Menschen. Der Fokus auf die körperliche Unversehrtheit und das wesentliche Analoge standen wieder im Vordergrund. Es konnten sich gerade ab den 60er Jahren auch wieder positive Zukunftsvisionen entwickeln, da die befürchteten Katastrophen teilweise zur Realität geworden waren. Die Angst vor schlimmen Ereignissen wirkt oft lähmend, während das Eintreten selbst handlungsfördernd sein kann. Es kam zu einer Abkehr der Vorstellung von der Technologie, erlöst werden zu können. Und die Zukunftsvisionen waren wieder mehr am Menschen orientiert. Die andere, vielleicht sogar wichtigere Ursache ist, dass aus der Breite der Gesellschaft politischer Druck gegen die Macht digitaler Großkonzerne sowie die Mechanismen der Aufmerksamkeitsökonomie größer wurde. Während die analoge Bewegung, beispielsweise vertreten von eher spirituell ausgerichteten Denkern wie Rabi oder Schellner, in den 30er und 40er Jahren noch als weit weltfremd und hippiesk belächelt wurde, kam es ausschließlich zu größerem gesellschaftlichen Zulauf. Eine Ursache dafür war fraglos der sprunghafte, fast epidemische Anstieg, kann man schon sagen, neurologischer Krankheiten wie Demenz bei 50- bis 60-Jährigen, die in diesem Alter zuvor als höchst selten galt. Kameda konnte 2055 erstmals einen Zusammenhang zwischen hohem Konsum digitaler Medien im Kindes- und Jugendalter und den neu auftretenden Erkrankungen feststellen. Grund hierfür ist, dass die Hyperstimulation infolge der überdimensionalen Nutzung digitaler Medien in jungen Jahren zu einem schnelleren Alterungsprozess des Gehirns führt. Neben diesen gesundheitlichen Aspekten wurde die massive Abhängigkeit zu digitalen Geräten durch die Ressourcenkriege stärker bewusst, in denen das Internet als Waffe eingesetzt wurde. Im März 2057 wurde das Internet für 6 Tage europaweit größtenteils lahmgelegt, was zu chaotischen Zuständen führte und die digitale Vulnerabilität der Gesellschaft spürbar machte. All dies führte zu einem Umdenken von Intellektuellen aus verschiedenen Strömungen. Neben phänomenologisch ausgerichteten Philosophen, denen schon früh eine Nähe zur analogen Bewegung nachgesagt wurde, fokussierten nun auch Linksintellektuelle die Folgen des digitalen Kapitalismus und plädierten für eine strafrechtliche Verfolgung digitaler Großkonzerne sowie für ein Verbot nachweislich schädlicher Online-Angebote. Selbst manche wirtschaftsliberale Intellektuelle schlossen sich diesen Forderungen ab den 50er Jahren an. Dazu kam, dass junge Menschen, die unter den psychischen und ökonomischen Problemen der Elterngeneration litten, die Nutzung digitaler Medien für das Leid mitverantwortlich machten und gegen Großkonzerne wie Amazon oder Meta demonstrierten. Den Schulterschluss jener Intellektueller in Verbindung mit der aufkommenden Jugendbewegung sehe ich als Hauptgrund für die folgenden politischen Veränderungen. Erst 7 Jahre nach der Kameda-Studie im Jahr 2062 kam es zu einer ersten Gesetzgebung zum Schutz der Bevölkerung vor den Folgen der Aufmerksamkeitsökonomie. Die Speicherung und der Verkauf privater Nutzerdaten durch digitale Dienstleister wurde deutschlandweit und ein Jahr später auch in ganz Europa verboten. Außerdem wurden Smartphones erst ab 18 Jahren zum Verkauf freigegeben und die Nutzung digitaler Geräte durch Kinder und Jugendliche streng reglementiert. Aufgrund der immer deutlicher werdenden sozialen und ökonomischen Schäden fordern weite Teile der Bevölkerung noch weitergehende Maßnahmen. So kam es im Jahr 2065 dazu, dass die Ausbeutung der menschlichen Aufmerksamkeit durch digitale Plattformen als schwere Form der psychischen wie physischen Gewaltausübung anerkannt wurde und die Konzerne nachträglich zu Schadensersatzforderungen in Milliardenhöhe verklagt wurden. Was sie zahlungsunfähig machte und schließlich zu einer elementaren Neuausrichtung der Wirtschaft führte. Die PAA, Partei für analoge Achtsamkeit, etablierte sich in dieser Zeit als politische Kraft und erwirkte hierzulande beispielsweise die Wiedereinführung des Bargeldes im Jahr 2070 sowie andere Maßnahmen zur Analogisierung, wie das Recht auf analoge gesellschaftliche Teilhabe ohne soziale und ökonomische Benachteiligung.
Herr Professor Klatten, wir bedanken uns für das Gespräch. Ich würde euch einladen, darüber noch ein bisschen zu sprechen, zu diskutieren, wie ihr diese Zukunftsvision oder diese Spekulationen in die Zukunft sozusagen seht. Genau, oder haltet ihr das oder manche Punkte davon für realistisch, haltet ihr vieles für komplett unrealistisch? Was sind so eure Kommentare, Meinungen dazu?
Ja. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche positiven gesellschaftlichen Auswirkungen haben wird, wenn es Kriege oder Umweltkatastrophen gibt. Also ich glaube, man sieht ja auch, wie durch den Zweiten Weltkrieg wieder die Gesellschaft viele Schäden genommen hat und so. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen eine Argumentation ist, die halt dann auch Krieg rechtfertigt und so. Also das ist halt, ja, wenn man jetzt sagt, ach, ja, vielleicht muss es dann mal wieder so einen Krieg geben, dann werden die Menschen, oder so einen Wohlstandsverlust und so, dann werden die Menschen schon wieder sehen, was eigentlich wichtig ist. So. Und ja, da werden halt einfach dann sehr viele Menschen sterben in Kriegen und Umweltkatastrophen. Deswegen glaube ich nicht, dass das irgendwie eine erstrebenswerte Lösung sein kann.
Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich glaube, der Hintergedanke ist keineswegs diese, also dass man so rum denken sollte, also meiner Meinung nach, dass man Umweltkatastrophen eintreten lassen soll, dadurch, also weil dann oder Kriege, weil dann positive Entwicklungen irgendwie danach kommen. Also das halte ich für, also auch das würde mir, also ich glaube, nichts würde mir ferner liegen. Nichtsdestotrotz würde ich zum Beispiel schon auch sagen, dass das Grundgesetz zum Beispiel, was wir haben, schon auch aus den Fehlern der Vergangenheit, also aus den schwerwiegenden Fehlern der Vergangenheit beruht. Und das ist leider oft eine menschliche Eigenschaft, ist Dinge, wie man jetzt auch im Klimawandel so ein bisschen sieht, erst anzugehen oder erst so richtig so ein Hallo-Wach im Moment zu haben, wenn es schon eigentlich sehr spät ist. Und ich glaube, genau, aber es wäre wünschenswert und ich glaube eher im Gegenteil. Also ich würde es als absolut wünschenswert betrachten, sich dem entgegenzustellen. Aber ja. Ja.
Ich würde gerne direkt darauf eingehen, also ich folge deinen Gedanken, aber ich glaube, es ist nachdenklicherweise, ich kann das schlecht zitieren, was Wehrmann gesagt hat, also dass man in Krisenzeiten kreativ werden muss, allein aus Überlebenskampf, aus Krisen einfach erfinderisch oder nicht kreativ im künstlerischen Sinn, sondern wirklich sich was einfallen zu lassen. Und das ist ja mehr als analog, also sehr analog. Aber ich vermute, dass wir auf dem Weg sind, das zu verlernen, weil wir uns zurücklehnen müssen, wie er beschreibt. Wir sind da abhängig von den ganzen digitalen Netzwerken und Abhängigkeiten. Und man stelle sich vor, einen Tag ohne Internet, es wäre schon die Katastrophe. Und ich glaube, dieser Punkt, den ihr hattet, ältere Leute, also die jetzt in den 60, 70, 80 Jahre alt sind, die den Großteil ihres Lebens ohne digitale Medien bestritten haben, die sind noch aus der Zeit, die noch berichten, ja Mensch, wir damals, wir haben Häuser gebaut, wir konnten es nicht, aber wir haben es uns beigebracht. Also die Zeit nach dem Krieg ist natürlich schrecklich, aber ich will die auch nicht verherrlichen. Es ist einfach eine Fähigkeit, die diese Generation bekommen hat, auch später handwerklich und so weiter. Ich fürchte, dass wir das verlieren sollen. Ich habe selber Kinder und die lehnen sich zurück, weil sie es nicht anders können. Es ist schlimm und ich finde, da muss man angreifen. Ich bin voll auf eurer Linie. Tolles Szenario, was ihr da beschrieben habt.
Ja.
Also keine Ahnung, wie realistisch das ist. Vielleicht ist es jetzt auch eher so von Filmen oder sowas inspiriert. Aber vielleicht besteht ja auch die Gefahr, dass in halt größeren Krisenzeiten sich Leute mehr ins Digitale flüchten. So, keine Ahnung, Virtual Reality oder sowas. Also keine Ahnung, wie realistisch das wirklich ist. Es funktioniert wahrscheinlich auch nur, wenn dann halt Konzerne extrem viel Macht haben und das halt so verkaufen können und sowas, aber das wäre ja vielleicht schon auch ein Szenario, das passieren könnte.
Ja, also sozusagen eher noch mehr Digitales dann dadurch als weniger. Ja.
Vielleicht könntet ihr ja jetzt schon so die Forderung nach einem analogen Tag in die Welt stellen. Es gibt ja, was weiß ich, Tag der so und so, der Tag ist ja irgendwie belegt. Und dann einfach so Werbung dafür machen, dass die Leute an einem bestimmten Tag im Jahr mal weitgehend auf alles verzichten.
Stimmt.
Und weiß ich, wie viel mitmachen würden, aber zumindest wenn es möglich wäre, das zu diskutieren im weiteren Raum, wäre vielleicht schon mal ein interessantes Experiment.
Ja, das ist wirklich eine gute Idee. Ich habe tatsächlich kleine Anekdote dazu. Wir haben in unserer Uni in der Vorlesung, wo ich vorgegangen habe, das den Leuten vorgeschlagen, mal einen Tag zu machen, wo man ohne Laptops, ohne Handys alles in die Uni geht. Es waren, glaube ich, bestimmt, weiß ich nicht, 80 Leute in der Vorlesung. Ich glaube, dann mitgemacht haben 7 Leute. Und davon, die hatten dann, glaube ich, auch den Laptop hatten sie dabei, aber das Handy nicht. Und davon hatten, glaube ich, 4 hatten das Handy wirklich nicht dabei. Und 3 hatten es dabei, haben es aber nicht angeschaut, weil sie irgendwie meinen, sie mussten das dabei haben. Und das war dann aber spannend, die Reflexionsrunde davon, also weil die 4, die es wirklich gar nicht dabei hatten, meinten auch, sie haben es auch nicht so wirklich vermisst. Und die 3, die es dabei hatten, die meinten, die waren die ganze Zeit sehr nervös dann an diesem Tag. Und das fand ich sehr spannend, wie also dieses Reflexionsgespräch dann auch deckt sich auch mit meiner Wahrnehmung. Wenn ich das Smartphone nicht dabei habe oder nicht in meiner räumlichen Nähe ist, dann brauche ich es irgendwie auch nicht, aber wenn es da ist, dann kann ich schwer dem entgehen. Ja.
Dem, was du gesagt hast, auch gerade mit dem Tag, also man könnte ja diesen Tag der digitalen Freiheit, das war auch schon die Idee, die ich angesprochen habe, zu so einer Art deutschlandweiten Feiertag machen, wo Leute mal wirklich gucken, ob sie einen Tag überhaupt ohne trinken könnten, weil damit könnte man auch mal gucken, ob die Wirtschaft überhaupt komplett kollabieren würde, wenn ein Tag quasi mal irgendwie komplett Internet weg wäre oder komplett mal die Technik nicht funktioniert. Das wäre auch ein gutes, wie soll ich sagen, Krisenabwehr-Szenario, ja. Um auch mal zu gucken, können wir überhaupt noch existieren ohne Laptops und ohne digitale Geräte für einen Tag?
Böser Zwischenruf, das macht Deutschland kriegsfähig.
Können wir nicht, weil ich habe das so mitgekriegt, also ich habe auch ein Rolli und der lebt ja quasi um die Leben von dem Fortschritt. Also mir hilft das auch viel. Ja. Mir hilft es, wenn ich Nachrichten sprechen kann und sie nicht mehr schreiben muss. Aber es ist dann natürlich auch mein Risiko, mit dem ich leben muss. Wo wird es gespeichert? Wer wird vielleicht mit? Ich habe es auf der Arbeit erlebt. Wir hatten 6 Tage kein Internet, alle sind durchgedreht. Es ist halt, und es hilft, es macht aber extrem abhängig und extrem hilflos. Also ich war bis vor 10 Jahren noch auf dem Trip, dass ich kein Smartphone wollte, weil ich der Meinung war, ich kann es nicht bedienen. Ja, irgendwann, jetzt habe ich doch eins, weil es nicht anders geht. Und davor habe ich halt auch eins. Ich finde, wenn man nicht mehr zur Bank gehen kann und Leute hat, die einem helfen, halt gerade in meiner Situation, weil alles online funktioniert, wie komme ich dann? Also, weiß das ist halt, oder viele ältere Menschen, wenn die keine Postfiliale in der Nähe haben, in ihrem Dorf, die sind halt dann aufgestellt. Und das ist eine Gefahr.
Ja, vielen Dank für den Beitrag. Das ist, glaube ich, das beleuchtet sehr gut, dass es Barrierefreiheit sozusagen sowohl analog als auch digital wichtig ist und halt natürlich auch so diese Frage, wann ist sozusagen das Digitale wirklich ein Werkzeug für ein besseres analoges Leben? Siehe jetzt die Technik, also den E-Roller und dann gleichzeitig aber auch wann ist es eine Einsparung und entfremdet den zwischenmenschlichen Kontakt, entfremdet das zwischenmenschliche Miteinander.
Und was ich sagen muss, ich möchte nicht von einem Roboter gepflegt werden, sondern von einem Mensch, sage ich ganz klar.
Also ich meine, ich bin noch alt genug, dass ich Zivildienst gemacht habe bei der KBF.
Super.
Und ich meine, also das war noch vor Internet und allem Möglichen und dann war ich da ab und zu mal so Springer und was ich dann halt gemacht habe, war so mobile soziale Hilfsdienste und individuelle Schwerstbehindertenbetreuung. Das heißt also, wenn man jetzt Deutschland kriegsfähig machen will, also wenn man sagt, dass kritische Infrastruktur darf ausfallen,
kann man also durchaus die Zivildienstleistenden als Reservisten mobilisieren, dass die dann halt in dem Fall wieder ganz von Mensch zu Mensch individuelle Schwerstbehindertenbetreuung machen, dann braucht es nämlich die ganzen Internet- und Roboter dann mal zur Not auch nicht.
Da haben wir wieder ein Generationsproblem. Heutzutage, wir haben kaum FSJler, die aus Deutschland kommen. Unsere FSJs kommen aus Zimbabwe, aus Madagaskar, aus Kolumbien. Und die Jugendlichen, die in Deutschland heranwachsen, die bekommen dann Argumente, warum sie kein FSJ machen. Ja, ich habe Angst, in der Pflege jemandem weh zu tun. Hast du Angst vor Berührung oder was ist dein Problem?
Ja. Also, das ist ja dann auch so das, was wir ja davor schon gehört haben mit der Bequemlichkeit so der jungen Generation. Da vorne war, glaube ich, hier auch noch eine Meldung.
Ich überlege mir nur die ganze Zeit, ob das nicht, also ob der sinnvolle Gegensatz nicht ist, digital-analog, sondern digital und, oder halt, also quasi der Begriff, der kritisierenswert ist, nicht vielleicht so eine kapitalistische Digitalisierung ist. Also ich würde total davor warnen, irgendwie dieses Analoge so zu romantisieren, irgendwie dann können wir alle unsere Häuser nicht mehr selber bauen. Also mir persönlich macht es nicht viel aus, dass ich mein Haus nicht selber bauen kann. Ich meine, das ist ja unnötige, schwere, krankmachende Arbeit, die einem Digitalisierung oder Computerisierung irgendwie abnehmen kann, ist doch eigentlich eine positive Geschichte, ja. Und dann frage ich mich irgendwie, wo liegt denn in den ganzen Dingen, die ihr auch aufgemacht habt, das Problem, ja? Das Problem liegt in Algorithmisierung, das Problem liegt in einer unzulänglichen Regulierung von Konzerninteressen, ja, das eigentlich, also jetzt mal ein bisschen runtergebrochen, würde ich sagen, das Problem liegt doch darin, dass dieser Digitalisierungsprozess nach kapitalistischen Maßstäben irgendwie funktioniert. Ja, dass es halt Konzernen wie Meta irgendwie egal ist, obwohl alle Studien sagen, das ruft Essstörungen bei jungen Menschen hervor, ja, ist denen halt egal, sie sollen sich halt Kohle damit machen können. Das hört sich jetzt so ein bisschen oldschool an irgendwie, aber ich glaube, dass der Gegensatz ja immer noch ein total aktueller irgendwie ist. Ja. Also Digitalisierung wird nie moralisch sein, wenn sie mit Geschäftsinteressen verbunden ist. So. Hm. Und deswegen finde ich, manchmal, aber der Gedanke ist jetzt noch nicht fertig, aber ich finde, wenn man dann so sagt, okay, das Digitale ist das Problem im Gegensatz zum Analogen, finde ich manchmal auch, dass dieses Ganze so ein bisschen entpolitisiert. Dann braucht man sich vielleicht, eventuell, so einen Pappkameraden auf, der irgendwie sagt, ja, das Digitale ist irgendwie unser Feind. Aber eigentlich, und ich finde auch in dem, was ihr beschrieben habt, kommt es ja auch raus, ja? Das Problem ist, glaube ich, weniger, ob Dinge digital oder analog stattfinden, sondern in welchen Systemen die stattfinden, mit welchen Interessen dahinter. Hm. So. Deswegen denke ich mir, vielleicht macht es irgendwie mehr Sinn, also es ist ja eine nette Idee, irgendwie einen analogen Tag an der Uni zu machen, aber vielleicht macht es auch Sinn, irgendwie eine Besteuerung von Digitalkonzernen zu fordern oder eine stärkere Regulierung von sozialen Medien oder sonst irgendwas. Oder also diese Diskussion zwischen Verboten und digitaler Mündigkeit, aber vielleicht auch mal zu sagen, ja, dann müssen wir halt vielleicht auch mal diese unbeschränkten kapitalistischen Interessen gesetzlich in die Schranken weisen oder so. Das finde ich, wäre mir jetzt viel sympathischer, irgendwie als zu sagen, ja, jetzt nur mal einen Tag unsere ganzen Smartphones zu Hause. Wie gesagt, finde ich nett, aber irgendwie finde ich auch so.
Ja, die andere Frage ist ja, was ist realistischer? Mhm.
Also noch ein psychologischer Aspekt.
Ja. Ja, aber woher kommt denn die?
Du meinst die ganze Zeit schon, oder?
Ja, so. Ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht, wer von euch, ich habe es nicht genau mitbekommen, wer schnell.
Ja. Danke. aber ich finde schon, dass es neben dieser politischen Komponente auch schon noch andere Komponenten gibt und wo wir uns als Gesellschaft fragen müssen, welchen Raum wir von diesen Technologien einnehmen lassen wollen. Und ich glaube, dass das Problem ist, dass diese Entwicklung halt so schleichend und fließend kommt, dass man das gar nicht so direkt immer reflektiert oder merkt und diese Grenzen dadurch so verwischen. Weil ich finde es schon, also in Deutschland geht es zum Teil noch, weil wenn ich in Spanien oder Frankreich unterwegs bin und in ein Restaurant gehe und dann nur noch ein QR-Code dort da ist, dann, also in diesen Ländern kommt man teilweise wirklich gar nicht mehr klar ohne ein Smartphone. Und digitale Freiheit heißt für mich, die Freiheit eben das nutzen zu können, aber nicht nutzen zu müssen, nicht darauf angewiesen zu sein, um elementare Dinge in der Gesellschaft erleben zu dürfen und ja, teilnehmen zu dürfen.
Kurzen Einwurf, wir sind ein bisschen die Rednerliste runter, aber das Problem, also ich habe mal versucht zu formulieren in der englischen Wikipedia Unwort des 20. Jahrhunderts, Menschenmaterial. Ich habe das mal auf Englisch übersetzt, das wurde dann ziemlich schnell wieder zensiert von dem Personaler. Ich habe gerade übersetzt, Menschenmaterial, ja, natürlich, Human Resources. Und das macht mich bei jedem Personaler der Welt und Deutschlands uneinstellbar, aber ich glaube, das bringt das Problem auf den Punkt und die Gesellschaft für deutsche Sprache hat also auch eine Jahrhundertleistung gemacht, das auf den Punkt gebracht, man muss dann bloß noch übersetzen.
Ja. Ja, gibt es noch? Ja,
das. Ja, ich würde auch bei dem mitgehen, was du gesagt hast, weil ich denke, irgendwie, wenn wir jetzt an dem Punkt sind, wo unsere einzige Zukunftsvision, die wir haben, noch ist, dass vielleicht ja alles total schlimm zusammenbricht, aber dann besser wird, ist das irgendwie auch traurig, weil ich hätte auch irgendwie lieber eine Gesellschaft, wo halt, ja, wo wir einfach die ganzen Fortschritte, die wir haben, auch auf eine gute Weise nutzen können, jetzt so irgendwie. Und nicht was, wo, keine Ahnung, alles zusammenbricht und man dann alles irgendwie wieder von Grund auf neu aufbauen muss in Elend und Leid und so. Also,
ja. Ich würde sagen, jetzt noch die zwei Meldungen und dann.
Ich würde folgenden Gedanken mal in den Raum werfen. Ich glaube, dass das Thema digital und analog einer einfachen psychologischen Struktur folgt, die vielen Themen zugrunde liegen. Und zwar, wir alle haben Bedürfnisse. Bedürfnisse, dass wir irgendwie Dinge entspannt und bequem machen wollen, dass wir wenig Regeln haben wollen, dass alles leicht und mit Leichtigkeit gehen soll. Und auf der anderen Seite gibt es Werte, irgendwie das gemeinsame Miteinander in Respekt und Achtsamkeit stattfindet. Und diese Themen widersprechen sich recht häufig. Also zum Beispiel ein recht bekanntes und nachvollziehbares Beispiel ist Alkohol in der Gesellschaft. Obwohl klar ist, dass Alkohol ein Zellgift ist und eigentlich ein Lösungs- und Desinfektionsmittel, wird es in Getränken zu sich genommen. Und letztendlich geht es da, wie bei der Nutzung von digitalen Medien, die unterschiedlich eingesetzt werden können. Ich kann Alkohol sehr positiv einsetzen als Desinfektionsmittel, ich kann es aber auch zur Befriedigung von einfachen Bedürfnissen nutzen, um quasi das Körperliche abzuspalten. Ich brauche einen gesellschaftlichen Diskurs über diese Themen. Das heißt, wie möchte ich als Gesellschaft, wie möchte ich mit Alkohol umgehen, wie möchte ich mit Suchtmitteln umgehen und wie möchte ich mit digitalen Werkzeugen umgehen. Und dann müssen wir als Gesellschaft letztendlich im Diskurs gemeinsam entscheiden, was sollen da die Regeln und Normen sein, denen wir folgen. Und dann funktioniert es auch. Aber dieser Diskurs muss halt geführt werden, weil nur dann kann man einem gemeinsamen Ziel danach folgen.
Ja, danke. Ich glaube, da war noch, oder hat sich das...
Darf ich dann diese Frage-Slot aufgreifen? Weil mich würde genau der Punkt auch heute an der Veranstaltung interessieren. Wo seid ihr da? Also gibt es eine Plattform? Gibt es ein Gremium? Gibt es irgendwas Offizielles? Gibt es was Grassroots? Also ihr habt euch gebildet aus dem Bedürfnishaus. Vernetzt ihr euch deutschlandweit, europaweit? Woher nehmt ihr euer Wissen und bringt es zusammen, also diesen Diskurs anzuregen? Also wo gibt es das?
Ja.
Also heute und nachher in der
nächsten. Ja, also meiner Meinung nach auch noch zu wenig. Und es ist natürlich auch so die Frage, was können wir als Gruppe von 5 bis 10 größtenteils Studierenden, aber teilweise auch anderen Menschen sozusagen leisten. Also wir haben hier in Tübingen immer wieder Veranstaltungen organisiert, zum Beispiel mal uns an die Stiftskirche gestellt, als graue Herren von Momo mit Smartphones, die dann solche Aktionen oder mal also Workshop-Tag auch, genau, also verschiedene, meistens einmal im Semester, dass wir eine Aktion machen. Genau, und mit Deutschland bei der Vernetzung, wir haben es auch mal so ein bisschen probiert. Ich glaube, es gibt echt wenig, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das, also ich habe das Gefühl, es gibt viel schon auch irgendwo Nachfrage danach. Also zum Beispiel hat auch eine Person, der hat eine Doktorarbeit geschrieben über Ausstieg aus sozialen Medien, und der meinte, also am Anfang, wo er das irgendwie begonnen hat, hat er sehr wenige Anfragen bekommen, die da interviewt werden wollten, und dann nach Corona ist das also völlig durch die Decke gegangen, und er konnte sich gar nicht mehr retten, also musste dann Leuten absagen, die für seine Doktorarbeit sich bereitgestellt haben, sich interviewen zu lassen. Also ich glaube, es gibt schon ein hohes Bedürfnis, und meine Hoffnung ist schon auch, dass es also so ein Potenzial für eine gesellschaftliche Bewegung da zum Umdenken gibt, aber noch schon sehr wenig. Also ich kenne jetzt wenige Initiativen, oder eigentlich kaum wie unsere. Es gibt, glaube ich, einen Verein, wo es um den Bildungsbereich geht. Ich habe auch einmal so eine Homepage von so einem Supervisor und Coach gefunden, der das auch so ähnlich aufgreift. Aber wenig, ja, stimmt. Also tatsächlich, wenn Sie daran Interesse haben, es kommen jetzt gleich auch noch zwei, also wir machen auch noch einen Workshop in 15 Minuten, da geht es dann auch um Achtsamkeit viel, und die beiden, die den mitmachen, der eine kümmert sich auch darum, so ein bisschen so ein analoges Netzwerk ins Leben zu rufen. Also ich habe das damals schon in Corona-Zeiten gemacht, da haben Leute ein Profil von sich erstellt, also ein analoges Profil, und dass man dann so ein bisschen auch sich vernetzt über, also jetzt auch nicht nur rein analog, es stimmt auch die Unterscheidung analog-digital ist auch nicht immer, oder ist definitionstechnisch nicht einwandfrei, aber auch zum Beispiel mit Anrufen und so weiter, mit Briefen, sich vernetzt. Genau, also wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr auch noch auf die beiden anderen dazukommen gleich.
Genau. Ich meine, der Hauptpunkt, den du jetzt nicht gesagt hast, war ja, wir treffen uns genau dieses Semester jeden Dienstag halt. Das wechselt immer, wann die meisten können, so ein bisschen. Das war auch schon Mittwochabend. Dort im Fichthaus. Da hast du vorhin schon mal.
Dienstag 18:30 Uhr, genau. Halt jetzt,
Seid ihr im gleichen Verein oder was?
Ja, genau,
wir sind genau. Da. Ja. Genau, ja, danke auch an Paul. Also nicht Per Klatten, sondern Paul.
Genau, ja. Und wir haben auch einmal versucht, in Freiburg was eigentlich.
Das genau, da habe ich auch mal so ein bisschen.
Bisher hat das alles nicht so geklappt. Wir haben erst, am Anfang waren es auch viel einfach nur bei uns so Diskussionsrunden am Lagerfeuer dann abends. Es ist jetzt erst strukturiert, das seit einem knappen Jahr oder so, wo wir auch versuchen, was gesellschaftlich irgendwie, genau diese Diskussion eigentlich anzuregen. Also wollte ich vielleicht auch noch sagen, es geht jetzt vielleicht nicht darum, jetzt irgendwelche negativen Zukunftsszenarien oder so zu zeichnen. Das war jetzt nur rein hypothetisch so ein Gedankenspiel, sondern uns geht es eigentlich vor allem darum, halt eben genau diese Diskussion anzuregen, das auch gar nicht nur zu verteufeln. Ja. Weil natürlich haben wir auch einen wahnsinnigen Nutzen davon. Ja.
Genau. Und wir haben aber auch mal so Sachen.
Naja,
zum Beispiel.
Beispiel.
Ja, das ist natürlich auch schon schön, wenn man irgendwo unterwegs ist, wo er ganz auf einem anderen Kontinent seine Familie direkt kommunizieren kann. Und also ich finde, es gibt schon sehr viele positive Aspekte.
Wahnsinnige Nutzen,
vernünftige
Nutzen.
Nein. Genau, aber stimmt, wir stellen es auch meistens auf Typedia dann, wann unsere Treffen sind. Wir wissen jetzt noch nicht, wie es im August und September dann wird, weil noch Semesterferien sind. Genau, aber ja, danke. Ja,